Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Wir tauchen heute tief in das Thema Fruchtbarkeit und Schwangerschaft ein und schauen uns mal an, welchen Einfluss unser Lebensstil auf diese sensiblen Phasen hat. Der heutige Gast ist Dr. Konstanze Lohse, Ärztin mit Spezialisierung auf Ernährungs-, Mikronährstoff- und Sportmedizin sowie Naturheilkunde. Mit ihrem umfassenden Wissen verbindet sie die moderne Medizin mit einem ganzheitlichen Ansatz, perfekt also, um uns durch dieses Thema heute zu führen. Und noch dazu ist sie bereits zweifache Mama. Wir sprechen über die Ursachen von Unfruchtbarkeit. Welche Faktoren können wir aktiv beeinflussen und was liegt aber auch außerhalb unserer Kontrolle? Ein ganz großer Fokus liegt auch auf der Nährstoffversorgung in unserem Gespräch, warum sie so wichtig ist, nicht nur für die Fruchtbarkeit, sondern auch während der Schwangerschaft, für die Mutter, für das Kind. Und Konstanze erklärt uns, welche Mikronährstoffe wie zum Beispiel Folsäure, Jod und Omega-3-Fettsäuren essentiell sind und was eine unzureichende Versorgung bewirken kann. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie sich bestimmte Lebensmittel wie jetzt Transfette oder Zucker auf die Fruchtbarkeit auswirken und ob es Ernährungsmuster gibt, die die Fruchtbarkeit gezielt unterstützen können. Zudem sprechen wir über Gewicht und die Energiezufuhr während der Schwangerschaft und auch während der Kinderwunschphase, also für die Fruchtbarkeit. Wie beeinflussen also extremes Untergewicht oder Übergewicht die Fruchtbarkeit? Was ist eine gesunde Gewichtszunahme in der Schwangerschaft und wie viel Energie benötigt eine Schwangere wirklich? Wir gehen auch der Frage nach, ob Kalorientracking in der Schwangerschaft sinnvoll ist oder ob es hier bessere Ansätze gibt. Und zuletzt sprechen wir natürlich auch noch, um dieses Gespräch schön abzurunden, über Sport und Bewegung während der Schwangerschaft und über Lebensmittel, die gemieden werden sollten, sowie auch über häufige Mythen rund um Ernährung und Schwangerschaft. Freut euch also auf eine Episode voller wissenschaftlicher Fakten und praktischer Tipps und wertvollem Expertenwissen von Dr. Konstanze Lohse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Konstanze, ein weiteres Mal darf ich dich hier als Gast in meinem Podcast begrüßen. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und unsere bisherigen Episoden haben wirklich immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Deswegen, ja, freue ich mich wirklich total auf das heutige Gespräch und habe ein besonderes Thema mitgebracht. Du hast gerade schon gesagt, ist auch für dich ein Thema, was dir einfach total gefällt, was für dich eine Herzensangelegenheit ist. Und zwar ist es das Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und darum das Thema Nährstoffversorgung. Und ich würde mal mit der Frage starten, welche Faktoren beeinflussen denn überhaupt unsere Fruchtbarkeit und welche davon können wir selber beeinflussen und welche vielleicht nicht so?
Ja, also mir liegt das Thema ja selber sehr am Herzen, wie du gesagt hast, weil ich ja selbst Mutti bin von zwei Kindern inzwischen und die Schwangerschaften jeweils auch keinem Zufall überlassen habe, sondern ich bin immer jemand, der plant sehr gerne und da wollte ich eben auch, wenn möglich, dass das so alles nach Termin klappt und toi toi toi, es hat auch geklappt. Das ist natürlich nicht immer der Fall, es gibt Faktoren, die können wir beeinflussen und es gibt Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Aber abgesehen von genetischen Aspekten, die zu Unfruchtbarkeit, Infertilität entsprechend führen, anatomische Besonderheiten, Krankheiten, gibt es ja ganz häufig jetzt leider Endometriose und PCO-Syndrom, das polyzystische Ovarialsyndrom, das sind Dinge oder auch Myome, das sind Veränderungen der Gebärmutter, gutartige Tumore, die können einfach dazu führen, dass man, dass man nicht fruchtbar wird, dass man nicht schwanger werden kann. Es gibt aber auch Infektionen tatsächlich, Chlamydieninfektionen und so weiter kennen wir auch, die dann entsprechend die Eileiter verkleben können. Also da gibt es verschiedene Dinge, die können wir kaum beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können, ist unser Lebensstil. Und die Fruchtbarkeit bzw. auch die Unfruchtbarkeit als Krankheitsbild ist multifaktoriell. Das heißt, verschiedene Faktoren führen dazu und wir können ganz viel beeinflussen. Und da wir das wichtigste Stichwort, dass die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, gut aufgestellt sind. Die kann man nämlich sehr, sehr gut tunen bzw. dafür sorgen, dass die alle Nährstoffe haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir überlegen, die Mitochondrien, es gibt drei Organe, die sozusagen die meisten Mitochondrien enthalten. Das ist einmal das Herz, das Gehirn und die Eierstöcke. Und die Eierstöcke enthalten aber wirklich nochmal deutlich mehr. Und das ist eben was, die Mitochondrien sind unsere Zellkraftwerke, da wird Energie produziert, da findet die Atmungskette statt, ne? Die Zellatmung, der Elektronentransport, da wird dieses Adenosintriphosphat gebildet durch oxidative Phosphorylierung, das kennen wir glaube ich noch alle, ATP aus der Schule, und das ist wichtig, das brauchen wir, sonst können wir gar nicht schwanger werden. Und auch da die Botschaft, das braucht nicht nur die Frau mit ihren Eizellen, sondern es braucht auch der Mann mit seinen Spermien. Denn auch die Spermien haben, wenn auch nur ein paar, aber sie haben Mitochondrien und damit die gut schwimmen können, gut vorankommen können und so weiter, brauchen die das. Und wir sollten uns da gut aufstellen. Das heißt, die Mitochondrien stärken durch Nährstoffe, durch gesunde Ernährung und andere Gifte sozusagen, Toxine, die wiederum die Mitochondrien und generell unsere Zellgesundheit schädigen, sollte man weglassen. Und da meine ich eben von Dingen in der Ernährung, wie zum Beispiel Glyphosat oder eben allgemein Pestizidrückstände, Antibiotikarückstände und so weiter, bis hin zu ja, Noxen wie Rauchen, Alkohol, Zellgifte. Also da muss man einfach aufpassen, auch Dinge, ne, Plastikflaschen, Bisphenol A und solche Geschichten, dass man da wirklich aufpasst, dass man da nichts Blödes die ganze Zeit zukommen lässt, damit unsere Fruchtbarkeit eben ja, gut erhalten ist. Und ein Faktor habe ich noch vergessen, und zwar das Alter tatsächlich. Wir haben ja die beste Fruchtbarkeit, die meisten funktionsfähigen Eizellen in den Anfang 20ern. Da haben wir quasi den Peak, wo alles sozusagen perfekt ist, wobei wir die Eizellen ja schon im Embryo werden die ja schon gebildet. Ne? Aus der Urkeimzelle bilden sich dann eben die Eizellen und da haben wir dann initial zigtausende Eizellen, wovon dann nur so 10.000 bis 40.000 letztendlich bei Geburt noch da sind und dann nimmt das immer weiter ab und dann haben wir ein paar tausend Eizellen letztendlich zur Verfügung und die sind eben am funktionsfähigsten in den frühen 20er Jahren und danach nimmt das tatsächlich rapide ab. Das heißt, ab 35, so wie es bei mir auch war, ist es dann schon eine Risikoschwangerschaft, weil ich einfach weniger funktionsfähige Eizellen dann habe und damit ist das Risiko zum einen für Unfruchtbarkeit, aber zum anderen auch für Aborte, also Fehlgeburten, erhöht. Also das Alter ist auch etwas, was ich ja nur bedingt beeinflussen kann in dem Sinne, wann ich da meinen Kinderwunsch entsprechend äußere.
Das stimmt. Und du hattest ja jetzt angesprochen, der Lebensstil spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt mal den Lebensstil und uns das Alter anschauen und du hast jetzt gesagt, ab 35 hat man eine Risikoschwangerschaft und man, wenn man jetzt da zwei Personen vergleicht, die eine achtet sehr auf den Lebensstil, schon seit 10, 15 Jahren Bewegung, nährstoffreiche Ernährung und die andere Person überhaupt nicht. Wie genau könnte sich hier dann dieses Risiko oder die Folgen bemerkbar machen, wenn wir uns mal zwei Extreme im Vergleich anschauen?
Naja, zum einen kann es dazu kommen, dass die Person, die eben keinen gesunden Lebensstil hat, entsprechend nicht schwanger wird, infertil ist, gar nicht die biochemischen Voraussetzungen dafür hat. Man muss ja sagen, der Körper ist auch clever, der macht das ja eben auch nur, wenn er entsprechend in der Lage dafür ist. Und das andere kann eben auch sein, dass das Kind im weitesten Sinne oder die Schwangerschaft nicht optimal sich entwickelt und die Schwangerschaft nicht optimal verläuft, dass eben gewisse Risiken entstehen, sei es jetzt einmal angefangen vom Gestationsdiabetes, zum Beispiel der Schwangerschaftsdiabetes, bis hin zu Fehlgeburten, bis hin zu dass das Kind ein späteres Risiko für Adipositas hat. Man spricht auch von der fetalen Programmierung, das heißt, ich kann wirklich extrem viel beeinflussen. Unabhängig quasi jetzt von den Genen, die ja gegeben sind, kann ich eben durch meinen Lebensstil entsprechend sehr, sehr viel beeinflussen und auch die Gesundheit des Kindes. Und da muss man sich immer überlegen, wir wollen ja eigentlich alle, dass unsere Kinder gesund werden gesund, bleiben gesund, auf die Welt kommen. Und man spricht eben auch von der Macht der ersten 1000 Tage tatsächlich. Und darüber müsste man meines Erachtens viel mehr aufklären, dass entsprechend die Frau und auch der Mann in dieser Zeit, wo man sagt, ich möchte Kinder bekommen, ich habe Kinderwunsch, besonders sich gut ernährt, einen besonders guten Lebensstil hat, wenn man Übergewicht hat, das entsprechend vorher reduziert. Und wie du auch sagst, ne, es ist eben die Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, es ist also ein Gesamtkonzept. Und dieses Extrem, was du gerade genannt hast, hat sicherlich da die schlechtesten Chancen.
Und das heißt aber, weil du jetzt gesagt hast, die Macht der 1000 Tage, Pärchen, die jetzt vielleicht bisher nicht so einen optimalen Lebensstil hatten und aber sagen, hey, uns ist es super wichtig, dass unsere Kinder gesund sind, wir möchten das Beste geben, da sollte man dann eben dementsprechend im Voraus planen und Schritt für Schritt anfangen, den Lebensstil umzustellen. Und dann hat man deutlich bessere Chancen für eine gesunde Schwangerschaft und überhaupt schwanger zu werden, oder?
Definitiv, das ist die ganz große Bitte an alle da draußen, sowie auch nur das Thema Kinderwunsch aufploppt, rechtzeitig wirklich einen gesunden Lebensstil an den Tag legen, auch rechtzeitig die Nährstoffe supplementieren, zusätzlich zu einer gesunden Ernährung, auf die wir wahrscheinlich gleich noch eingehen werden. Und da ist wirklich auch die Botschaft, die Frau bitte im Idealfall 6 Monate vorher, ne, bevor man das eigentliche, den eigentlichen Akt plant, tatsächlich sich vorzubereiten. Mit der Ernährung, mit dem Stress- und Schlafmanagement und auch mit den Mikronährstoffen, die man dann einnimmt und auffüllt. Und bei dem Mann, den dürfen wir auch nicht vergessen, weil es heißt ja immer, ach, es hängt alles von der Frau ab. Ja, die Mitochondrien werden von der Frau vererbt und so weiter. Aber letztendlich ist es auch der Mann, auch die Spermienqualität ist entscheidend. Und da gibt es leider erschreckende Zahlen. Wir wissen, dass die Zahlen und die Qualität der Spermien zwischen 1973 und 2011 um 52% gesunken ist. Und da kann man sich durchaus auch mal fragen, woran liegt das? Liegt das an der westlichen Ernährung? Liegt das an Toxinen, mit denen wir tagtäglich belastet sind? Liegt das am Stress? Also das ist sicherlich auch multifaktoriell, aber den Mann dürfen wir nicht vergessen. Auch der muss was tun. Ne? Das ist sicherlich von der prozentualen Verteilung her in der Regel ist die Frau noch entscheidender, aber den Mann bitte nicht vergessen. Auch der sollte einen gesunden Lebensstil haben. Das ist wirklich wichtig.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn man dann auch an später denkt, die Eltern sollten ja auch Vorbilder sein für die Kinder. Also einfach generell sollte das Ganze einfach eine Basis darstellen. Und du hast jetzt schon angesprochen, die Nährstoffversorgung. Kann man denn sagen, bestimmte Nährstoffe sind besonders wichtig für die Fruchtbarkeit? Welche sind das?
Also letztendlich alle Nährstoffe, die Mitochondrien unserer Zellkraftwerke stärken. Definitiv. Und wir kennen klassischerweise ja die B-Vitamine, wo dann eben unter anderem die Folsäure mit dazugehört. Und ich glaube, auch das ist so das Bekannteste. Das weiß jeder, da wird man auch immer drüber aufgeklärt. Und spätestens beim ersten Termin dann beim Frauenarzt, wenn man dann schwanger ist, dann positiven Schwangerschaftstest hat, dann wird einmal ja gesagt, bitte Folsäure supplementieren. Und man muss aber sagen, die Organogenese, also die Bildung der Organe in dem Fetus, in dem Ungeborenen, findet ja in den ersten Wochen statt. Und deswegen sollte man vorher einen guten Folsäurestatus haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man entsprechend vorher Folsäure supplementiert. Und zwar zur normal gesunden Ernährung. Das heißt zusätzlich. Wir kriegen ja Folsäure primär auch über Gemüse, über Kidneybohnen und so weiter. Da gibt es verschiedene tolle Quellen, wo Folsäure einfach drin ist. Es ist aber sehr empfindlich, also sehr lagerungsempfindlich, hitzeempfindlich und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir vor der Schwangerschaft, vor dem Schwangerschaftsgedanken schon Folsäure supplementieren, denn wir wissen, es schützt vor diesen Neuralrohrdefekten, aber es macht eben auch ganz viel insgesamt am Wachstum, an der Zellteilung, an der Methylierung. Also es sorgt dafür, dass ganz viel nicht schief geht, könnte man vereinfacht sagen. Und da ist wirklich die Empfehlung, dass man 400 Mikrogramm supplementiert, wenn man das rechtzeitig macht entsprechend. Wenn man sozusagen erst später, gerade die Frauen, die dann erst, oh, ich bin jetzt schwanger, dann sollte man definitiv doppelt dosieren, also 800 Mikrogramm pro Tag. Ich empfehle aber, ehrlich gesagt, sicherheitshalber, je nach Ausgangsstatus, 600 bis 800 Mikrogramm Folsäure wirklich im Vorfeld zu substituieren, um wirklich sicher zu gehen. Aber die Botschaft ist, es ist nicht nur Folsäure, es sind alle B-Vitamine, die entscheidend sind, auch Vitamin B12, wir brauchen B1, B2, B3 und so weiter. Also das heißt, wir brauchen wirklich alle B-Vitamine auch für unsere Mitochondrien. gerade wenn man unerfüllten Kinderwunsch hat. Und das ist das, was ich super traurig finde, dass dann bei den Frauenärzten entsprechend wenig darüber aufgeklärt wird. Da wird immer gesagt, haben Sie Geduld. Wir wissen ja, ne, es bedeutet ja, unfruchtbar zu sein, wenn man ein Jahr trotz regelmäßigen Geschlechtsverkehr entsprechend nicht schwanger wird. Aber dann wird immer nur gesagt, haben Sie Geduld oder stellen Sie sich in einem Kinderwunschzentrum vor. Und auch, was macht das Kinderwunschzentrum? Das finde ich teilweise wirklich sehr traurig. Die machen dann ihre normalen Analysen, gucken nach den Eizellen, nach dem Eisprung, ob das, sage ich mal, im weitesten Sinne anatomisch gut funktioniert und auch nach der Spermienqualität und so weiter. Aber nach den Mikronährstoffen wird in der Regel nicht geschaut. Und wenn wir uns da überlegen, wie das Ganze, die Befruchtung, die Mitochondrien, wie die Zellatmung, wie die Energieproduktion funktioniert, dann brauchen wir Vitamine, Mineralstoffe, wir brauchen das ganze gesamte Orchester. Wir können mal nicht nur sagen, Folsäure macht alles gut. Und dann würde ich auch immer sagen, zum Beispiel, was keiner auf dem Zettel hat, ist Coenzym Q10. Das ist der Stoff, mit dem unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke arbeiten. Und viele kennen das ja als Hautcreme gegen Falten. Wunderbar. Anti-Aging ist unser wichtigstes fettlösliches Antioxidant. Aber ohne Coenzym Q10 keine Energieproduktion, keine ATP-Produktion oder auch ohne Magnesium keine ATP-Produktion. Das sind alles so Dinge. Wir brauchen auch genügend Eisen. Also wir brauchen wirklich alles, was für den Energiestoffwechsel da ist. Wir brauchen Jod. Wir brauchen auch ganz wichtig Omega-3-Fettsäuren. Auch da, es gibt zu Omega-3 und Vitamin D gibt es eine hervorragende Studienlage, sowohl vor der Schwangerschaft, also wirklich um die Fruchtbarkeit zu steigern. Eine verminderte Fruchtbarkeit ist auch assoziiert mit einem reduzierten Omega-3-Gehalt, mit einem reduzierten Vitamin-D-Gehalt. Im Umkehrschluss führt es eben zu höheren Schwangerschaftschancen, wenn man das entsprechend aufgefüllt hat. Und man kann meines Erachtens so viel vorher machen. Und vor allem kann man heutzutage messen, wissen, handeln. Das heißt, ich kann den Omega-3-Index bestimmen, ich kann Vitamin D bestimmen, ich kann die Mineralstoffe wie Magnesium, Selen, Zink und so weiter mitbestimmen. Das sind alles Dinge, die B-Vitamine. Man braucht für einiges ein Speziallabor, ja, und braucht vor allem in der Regel auch einen Spezialtherapeuten, der auf Mikronährstofftherapie spezialisiert ist, weil der normale Hausarzt und der normale Gynäkologe, die können das Wissen gar nicht haben, weil das eine extra Weiterbildung ist. Aber das sollte man machen. Und bevor man meines Erachtens solche künstlichen Befruchtungssachen macht, die ja auch zum einen sehr teuer sind, eine geringe Chance haben überhaupt und eben dann noch eben das Risiko insgesamt für weitere Komplikationen beim Kind und bei der Schwangeren erhöhen. Das heißt, ich finde, man sollte erstmal einen Status erheben, zu gucken, kann man da wirklich nicht noch was anderes unterstützend machen. Es gibt spezielle Präparate, sogar Mikronährstoffpräparate, präkonzeptionell, also vor der Schwangerschaft, die man empfiehlt, auch speziell für den Mann gibt es inzwischen welche, dann wieder für die Frau. In gewissen Phasen haben wir immer einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Und was ich auch noch kurz erwähnen möchte, wenn man wirklich einen unerfüllten Kinderwunsch hat, Mikronährstoffe und so weiter getestet hat, man kann die Mitochondrien auch trainieren. Unter anderem natürlich, wer wisst es besser als du, durch Bewegung und Sport, das ist vollkommen klar. Aber auch zum Beispiel durch das IHHT, das ist das Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training. Das ist ein Spezialgerät, womit man ja wie eine Art Höhentraining simuliert. Das heißt, erst vermindert der Sauerstoff und dann erhöht der Sauerstoff. Und das, was passiert? Die alten kranken Mitochondrien, die alten kranken Zellkraftwerke werden aussortiert, die sterben ab. Und die guten, gesunden, die verbleiben, die teilen sich. Somit habe ich mehr funktionsfähige Mitochondrien und entsprechend eine höhere Fruchtbarkeit und auch eben insgesamt ein besseres Outcome. Das ist nur wichtig, das sollte man eben nicht in der Schwangerschaft machen, sondern wirklich davor. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich muss ja immer alles planen und timen. Das heißt, meine Mikronährstoffe waren vorher on point und ich habe vorher eben 10 Sitzungen nochmal von dem IHHT gemacht. Das ist gerade bei unerfüllten Kinderwunsch oder eben bei Leuten wie mir, die es gerne planen wollen oder so auf Nummer sicher gehen wollen, dass alles sehr gut ist. Das sollte man machen. Oder auch zum Beispiel Kaltwasser, ne? Das sind auch solche Eisbadgeschichten im Vorfeld zu machen. Das steigert auch die Mitogenese, die Mitochondrienbildung. Also es gibt viel, was man tatsächlich machen kann, abseits der klassischen, ich gucke einfach mal in so einem Kinderwunschzentrum und mache dort nur die Basics.
Ja, spannend. Ja, du, weil du es gerade gesagt hast, das mit dem Eisbaden. Ich hatte gestern erst ein Interview zum Thema Eisbaden auch für den Podcast. Und da hatte ich eben auch gefragt, wie sieht es denn mit der Schwangerschaft aus? Und da war jetzt eben die Empfehlung, dass man es in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft, also wenn man bereits schwanger ist, vielleicht nicht macht, weil es einfach noch nicht so viele Daten gibt. Aber wie du es jetzt gerade auch angesprochen hast, dass man es im Vorfeld vielleicht macht, um sich eben bestmöglich vorzubereiten. Und ich denke, während der Schwangerschaft ist es dann wahrscheinlich auch einfach ein Thema, was sehr individuell ist. Und vielleicht sollte man nicht anfangen mit Eisbaden, wenn man schwanger ist, sondern wenn man davor eben schon Erfahrung gesammelt hat, dann kann man einfach gucken, wie geht's mir damit? Wie fühle ich mich, wenn ich schwanger bin und wenn ich Eisbaden mache, oder?
Absolut. Also das ist individuell, auch genau wie mit dem Sport. Was ich eben vorher gewohnt bin, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt neu damit starte. Neu damit starten sollte man nicht, aber es ist ein wunderbares Tool, um sich vorzubereiten. Ich kann mich noch erinnern an den Ostseeurlaub, wo ich dann, egal zu welchen Temperaturen, immer da morgens einmal reingerannt bin, auch mit dem Hintergedanken, Mitochondrienbildung, motiviert sehr gut. Und ich habe das dann in der Schwangerschaft auch wirklich so gemacht, dass ich dann nur mit den Beinen reingegangen bin, also nicht mit dem kompletten Bauch. Ne? Und man kann auch von der Temperatur her, man kann es ja regulieren, man muss sagen, auch ein bisschen Eisbaden in Anführungsstriche hat ja schon Effekte. Deswegen, es muss nicht dieses volle Zeit maximal bis zum Kopf ungefähr eingetaucht sein. Das würde ich auch nicht empfehlen. Das nur zur Vorbereitung. Aber in der Schwangerschaft kann man das gemildert machen und dann individuell genau schauen, wie man es gewohnt ist.
Ja. Und weil du es jetzt angesprochen hast, man sollte eben, was dieses Thema Mikronährstoffe für die Fruchtbarkeit und für die Schwangerschaft angeht, natürlich auch zu einem Therapeuten gehen, der sich damit auskennt, der einen dann gut beraten kann. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, an wen man sich wenden kann oder wie man da jemanden finden kann? Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Tools mittlerweile im Internet.
Ja, also ich würde wirklich, wenn man das googelt, würde ich immer gucken nach Mikronährstofftherapie oder orthomolekularer Medizin. Das ist ein Therapeut und es muss nicht immer nur ein Arzt sein. Es gibt auch sehr gute ausgebildete andere Therapeuten, wie zum Beispiel Heilpraktiker oder auch teilweise Hebammen, die Zusatzbezeichnungen haben, Zusatzweiterbildung. Da kann man das machen. Und ich bin wirklich, also sollte man eben googeln, dass derjenige die Qualifikation hat, sich davon überzeugen. Und dann ist es wichtig, dass man meines Erachtens wirklich auch Labor abnimmt, also messen, wissen, handeln und dass es im richtigen Labor ist. Das heißt, wir in unserer Hausarztpraxis haben auch nur ein normales Hausarztlabor. Für die Mikronährstoffberatung brauche ich für die meisten Laborergebnisse allerdings ein Speziallabor. Das heißt eine Vollblutanalyse. Und da gibt es wenige Labore in Deutschland. Man kann natürlich in der Theorie auch einfach zu den Laboren gehen, aber dann fehlt ein bisschen die Interpretation. Und das ist auch wichtig, dass wir wollen ja gerade in der Schwangerschaft, wo wir einen erhöhten Mikronährstoffbedarf haben, wollen wir wirklich optimale Werte haben. Wir wollen nicht gerade unterster Normbereich. Und da kann es leider passieren, wenn man mit einem Labor da irgendwo zu einem normalen Arzt in Anführungsstrichen geht, dass der sagt, ist doch alles im Normbereich und wir haben dann einen Vitamin-D-Wert von irgendwie 32 Nanogramm pro Milliliter und der Vitamin-D-Bereich geht zwischen 30 und 100. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte wirklich optimale Werte haben, entsprechend mindestens 60 Nanogramm pro Milliliter und aufwärts für eine gute Schwangerschaft, damit der Körper gut aufgestellt ist. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da vorher informiert, einen guten Therapeuten macht. Es gibt auch sicherlich heutzutage Verzeichnisse, wo man schauen kann, welche Therapeuten haben denn die in die Weiterbildung gemacht. Da gibt es zum Beispiel, was fällt mir ein, die Akademie für Mikronährstoffmedizin. Und man kann auch immer nachfragen, tatsächlich, wo haben sie die Weiterbildung gemacht oder bei den Leuten, die Weiterbildung machen, können sie mir einen Therapeuten in der Nähe empfehlen. Also das lohnt sich auch immer da direkt nachzufragen.
Ja, sehr gut, danke. Und wenn wir jetzt uns das Thema Nährstoffe nochmal anschauen, wie ist denn so die Versorgung? Oder sagen wir, ich frage mal anders, ich weiß nicht, ob du jetzt die Zahlen im Kopf hast, und zwar, wie viele Pärchen sind denn überhaupt von unerfülltem Kinderwunsch betroffen? Und gibt es hier dann auch Zahlen, wie viele davon vielleicht mit dem Thema Mikronährstoffmangel zusammenhängen?
Ja, also man sagt immer grob, dass ungefähr 10% der Bevölkerung entweder phasenweise oder eben dauerhaft an dem Thema Unfruchtbarkeit, Infertilität leiden und dass auch die Gründe dafür, wie wir ja schon gesagt haben, unterschiedlich sind. Meistens so 30% Frau, 30% beim Mann, 30% beim beiden. Und es gibt aber auch mindestens 10% der Fälle, wo wir es überhaupt nicht wissen, ne? 10 bis 15%, wo es idiopathisch ist. Und da würde ich mal ganz ketzerisch sagen, dass auf jeden Fall das auch mindestens die Mikronährstoffe sein könnten, weil das wird in der Regel nicht getestet bei solchen Analysen. Und wenn wir uns auf der anderen Seite mal die Mikronährstoffversorgung in Deutschland angucken, zum Beispiel gemäß der nationalen Verzehrstudie, auch wenn sie schon etwas älter ist, sind das die aktuellsten Daten, die wir leider haben, dann sieht man eben, dass zum Teil über 90% der Menschen einen Vitamin D-Mangel haben. Natürlich ist Vitamin D etwas Saisonales, ja. Aber wir kennen ja heutzutage alle unseren Lebensstil und wenn wir eben auch im Sommer hoch bekleidet sind, als Frauen anti-aging-mäßig Sonnenschutz tragen, Sonnenschutzcreme und dann eben in der Mittagspause lieber durcharbeiten, wie ich das auch ganz gerne tue, und nicht rausgehen in die Mittagssonne, um Vitamin D zu bilden, dann haben wir einfach ein Problem. Genau wie bei Omega-3. 3/4 der Menschen erreichen keinen adäquaten Omega-3-Index. Das heißt, das ist auch ein Riesenproblem. Da gibt es wirklich zu Omega-3, genau wie bei Vitamin D, hervorragende Studien zu. Und auch beispielsweise Folsäure, wo wir auch wissen, dass teilweise 90 bis 95% der Frauen im gebärfähigen Alter nicht die empfohlene Folsäuredosis erreichen. Und das sind ja Zahlen, das ist ja erschreckend, ne? Man könnte weitermachen mit Jod, mit Eisen und so weiter. Und da kommt noch ein Faktor hinzu. Die meisten nehmen ja die Antibabypille, die Pille quasi vorher, setzen die dann ab. Und dann gibt es ja durchaus auch Frauenärzte, die dann behaupten, ja, es macht Sinn, die eigentlich bis kurz vorher zu nehmen und dann abzusetzen, wenn dann die Fruchtbarkeit steigt. Würde ich persönlich nicht empfehlen, weil wir wissen, dass auch die Antibabypille ein Mikronährstoffräuber ist. Das heißt, zu gewisse Mikronährstoffe, wie zum Beispiel auch die Folsäure, allgemein B-Vitamine, Zink und so weiter, können eben schlechter aufgenommen werden, wenn wir die entsprechende Pille nehmen. Das heißt, ich würde mal empfehlen, absetzen, dann gerne noch wirklich anderweitig verhüten, Mikronährstoffe testen, auffüllen entsprechend und dann erst mit dem eigentlichen Kinderwunsch starten. Und diese Sorge, dass wirklich die meisten leider sowohl Männer als auch Frauen wirklich unterversorgt sind, wie gesagt, das kann man in aktuellen Zahlen, Studien sich anschauen. Das ist ein Fakt, das ist auch das, was ich tagtäglich in der Praxis erlebe, was ich auch messe. Und es ist die traurige Wahrheit und darüber müsste meines Erachtens viel, viel mehr noch aufgeklärt werden, weil dann könnte man auch viele, Komplikationen in der Schwangerschaft auch entsprechend vermeiden, ne? Angefangen von gewissen Fehlgeburtsgründen, ne? Natürlich gibt es auch andere Gründe für Fehlgeburt, wie entsprechende Infektionen und so weiter, die man nicht beeinflussen kann. Aber es ist ein Faktor oder eben auch, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Auch wir brauchen für die Organogenese, für die Organbildung beim Kind ja eben alle Nährstoffe. Wenn die fehlen, dann kann es eben sein, dass eventuell Fehlbildungen auch da sind. Wir sehen das zum Beispiel auch früher gab es immer das Krankheitsbild des Kretinismus, ein Jodmangel der Mutter, entsprechend zu einer geistigen Entwicklungsverzögerung des Kindes führt, weil einfach Jod so wichtig ist, nicht nur für die Schilddrüse, sondern eben auch fürs Wachstum entsprechend. Und das sind alles so Dinge. Es kann sein, jetzt mal blöd gesagt, dass unsere Kinder nicht mehr so ganz 1A sind, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so intelligent, vielleicht auch mehr ADHS haben, mehr andere Krankheiten, weil sie eben in der Schwangerschaft nicht gut versorgt wurden. Auch das ist was, das kann sein. Das kann man nur heutzutage sehr schwer nachweisen. Wir sehen auf der einen Seite die Studienlage zu den Mikronährstoffen, was wir wirklich für Mangelerscheinungen haben. Und da kann man leider nicht mehr sagen, Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Das kann man wirklich nicht mehr sagen. Und auf der anderen Seite sehen wir steigende Krankheitshäufigkeiten bei Kindern, zum Beispiel Asthma und so weiter. Und dann gibt es wiederum Studien, zum Beispiel mit Omega-3, wo wir ganz klar sehen, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Omega-3 nimmt und in der Stillzeit, dann hat das Kind ein deutlich reduziertes Asthma-Risiko. Und dann, finde ich, kann man schon eins und eins zusammenzählen, wie das alles zusammenhängt.
Auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt auf der einen Seite die Mikronährstoffe, die super wichtig sind. Wie ist es denn mit Lebensmitteln wie jetzt Zucker, rotes Fleisch oder generell auch Produkte, die Transfette enthalten? Wie wirkt sich das auf die Fruchtbarkeit, aber auch auf die Entwicklung des Kindes aus?
Ja, also wir wissen tatsächlich, wir brauchen gerade in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit und eigentlich immer, ne, auch bei Kindern, nährstoffdichte Lebensmittel, damit wir zum einen die Mikronährstoffe haben. Wenn ich mich jetzt von Fastfood zum Beispiel ernähre, dann habe ich nährstofflose Kalorien und mir fehlen die Mikronährstoffe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ungünstige Stoffe, die du gerade schon angesprochen hast, wie vor allem Zucker, aber auch ganz viele Zusatzstoffe, Transfette, die nachweislich die Gesundheit beeinträchtigen und unter anderem eben auch zum schlechteren Outcome führen, nicht nur beim Kind, sondern eben auch während der Schwangerschaft und so weiter. Das heißt, es gibt direkte negative Effekte und was wir wirklich uns vor Augen führen müssen, ich habe ja gesagt, diese epigenetische Prägung, diese Macht der ersten 1000 Tage, das sind ja die 270 Tage roundabout der Schwangerschaft und dann die ersten beiden Lebensjahre des Kindes, die prägen die spätere Gesundheit des Kindes. Das heißt, ernähre ich mich in der Schwangerschaft sehr zuckerreich, habe ich zum einen ein erhöhtes Risiko für die Mutter, für den Schwangerschaftsdiabetes, aber auch für das Kind, entsprechend später Diabetes zu erlangen. Und generell, ne, wir ebnen die Wege für Adipositas, eine überkalorische Ernährung. Das sind Prozesse, die da eben beim Kind passieren, die sich wie gemerkt werden, dass auch später eine überkalorische Ernährung häufig ist und entsprechend mit Krankheiten assoziiert ist. Das heißt, diese epigenetische Prägung, dass sehr früh im Mutterleib quasi der Schalter schon gelegt wird auf Krankheit oder Gesundheit. Und das ist wirklich was. Und ich kenne leider Aussagen von Gynäkologen, das hat mir vor kurzem auch eine Patientin erzählt, wo dann gesagt wird, sie können in der Schwangerschaft essen, was sie wollen. Und das ist, finde ich, eine ganz schwierige Aussage, abgesehen davon, dass gewisse Dinge nicht empfohlen werden wegen Krankheitsinfektionsrisiko, ne, für Toxoplasmose, Listerien, Salmonellen und so weiter, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Auf der anderen Seite werden ja die Geschmacksknospen des Kindes geprägt. Und zwar ab dem zweiten Monat in der Schwangerschaft entwickelt sich bereits die Geschmacksknospen des Kindes. Und da ist die Frage, was gebe ich dem Kind jetzt? Gehe ich jetzt, hole ich jetzt die Currywurst mit Pommes rot-weiß oder esse ich jetzt meinen Salat, mein Gemüse mit einem hochwertigen Eiweißquelle, mit Fleisch aus guter Haltung, entsprechend Fisch, Hülsenfrüchte und so weiter. Das ist also wirklich was. Und auch ab dem vierten Monat kann das Ungeborene im Mutterleib schon Geschmack wahrnehmen entsprechend, also Zucker und Bitterstoffe. Und auch da brauchen wir uns heutzutage nicht zu wundern, wenn die Eltern dann berichten, mein Kind mag kein Gemüse, ne? Wir wissen ja, ne? Bitterstoffe, Chicorée und so weiter, dass es wahnsinnig wichtig ist und dann sind die schon auf Zucker programmiert, bevor sie überhaupt auf die Welt kommen. Das heißt, diese Macht der ersten 1000 Tage ist wirklich entscheidend und mit der Ernährung, was wichtig ist, was viele ja nicht wissen, die denken ja, ich muss für zwei essen. Das wird ja immer wieder gesagt, ne? Iss mal noch, wurde mir auch gesagt, iss mal für zwei. Das stimmt tatsächlich nicht. Wir wissen, dass der Kalorienbedarf sich in der Schwangerschaft ungefähr 10% erhöht. Das heißt, ab dem zweiten Trimenon sind 250 Kilokalorien pro Tag. Und ab dem dritten Trimenon, also ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel, sind es 500 Kilokalorien pro Tag. Aber auch nur bei gleichbleibendem Aktivitätslevel. Und ganz ehrlich, auch aus eigener Erfahrung, irgendwann hat man dann so eine Kugel, da bewegt man sich dann etwas schwerfälliger und in der Regel kann man nicht mehr anknüpfen an sein vorhergehendes Aktivitätsniveau. Was aber wichtig ist, wir sollen für zwei denken, nicht für zwei essen, sondern für zwei denken, vor allem was die Mikronährstoffe angeht. Denn der Bedarf von den Mikronährstoffen steigt teilweise bei einigen Nährstoffen wie Eisen auf 100%. Ich brauche 100% mehr Eisen als sonst. Das ist ja Wahnsinn entsprechend. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, der Körper baut ja ein neues Leben. Er baut Zellen, er baut Organe, Muskeln und so weiter. Dafür braucht er die Mikronährstoffe. Er braucht aber auch noch was ganz anderes, Eiweiß. Wir haben ab dem vierten Monat einen Eiweißbedarf von 10 Gramm pro Tag mehr. Und das ist schon was, das müssen wir mit bedenken, dass wir auch da die Schwangeren entsprechend gut beraten, dass sie ihren Eiweißkonsum erhöhen.
Mhm, ja, sehr spannend. Und insgesamt sieht man halt auch wieder, wie wichtig einfach generell die Basis einer gesunden Ernährung ist. Natürlich besonders dann für das Thema Fruchtbarkeit und Schwangerschaft noch mal mehr, weil wie du sagst, man sollte für zwei denken und für zwei handeln. Aber ja, an sich ist ja auch unsere Message, also von uns beiden, dass man generell einfach auf sich achtet und auf Mikronährstoffe und Makronährstoffe achtet, um sich auch fit und wohl zu fühlen. Und du hattest jetzt das Thema Übergewicht schon angesprochen. Vielleicht da nochmal die Frage, wie genau wirkt sich denn Übergewicht, aber auch Untergewicht auf die Fruchtbarkeit, auf die Schwangerschaft, auf das Kind? Du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht können wir da nochmal tiefer einsteigen.
Definitiv. Also zum einen beim Übergewicht, die Empfehlung ist ganz klar, vorher das Übergewicht schon zu reduzieren. Entsprechend, das ist wichtig. Wir wissen, diese hochkalorische Ernährung hat negative Auswirkungen für den Schwangerschaftsverlauf und für die Gesundheit des Kindes entsprechend. Und wie gesagt, der Bedarf an Kalorien ändert sich nur marginal. Und wir wissen, dass gerade ein BMI der Mutter über 25 eben deutlich damit einhergeht, dass das Kind eben negative Effekte hat und die Schwangere auch. Und der gestörte Zuckerstoffwechsel. Das sind eben nochmal neben der reinen Adipositas. Wir kennen ja auch die Schlanken mit dem entsprechend gestörten Zuckerstoffwechsel. Das ist eben auch was Wichtiges, denn dieser überschüssige Zucker gelangt über die Plazenta direkt zum Ungeborenen und der reagiert schon mit einer vermehrten Insulinproduktion. Das heißt, ich habe schon ein Kind, was schon mit einer Zuckerstörung auf die Welt kommt und das ist dann wiederum Ausgangspunkt für Übergewicht des Kindes und für Diabetes des Kindes. Außerdem macht Zucker ja noch mehr, es löst Entzündungen aus und so weiter. Das heißt, das ist eben wirklich ein Krankheitsöffner, könnte man sagen. Und die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft ist ja auch was, das regelmäßig kontrolliert wird. Da sagt man ja, ungefähr 10 bis 16 Kilogramm sind so normal. Und wichtig ist, dass man natürlich gerade, wenn man schon mit erhöhtem Gewicht in die Schwangerschaft geht, dass man dann nicht mehr in der Regel als 10 Kilogramm zunehmen sollte. Und das ist natürlich ernährungstechnisch, muss man da die Schwangeren gut beraten. Und auch, wie du gesagt hast, am besten schon, bevor überhaupt die Schwangerschaft da ist. Denn wir wissen ja auch, gesunde Ernährung ist eine Änderung der Gewohnheiten und das muss man schon lange praktizieren, damit es einem auch leicht von der Hand geht. Und wir haben auf der einen Seite das Übergewicht, was problematisch ist, auf der anderen Seite aber auch das Untergewicht. Und da gibt es ja, wirst du wahrscheinlich auch aus dem Sport kennen, ne? Es gibt ja gerade dieses Red-S-Syndrom auch, wo die Frau ja unter anderem im, ja, man könnte sagen, im Kriegsmodus ist, im Notmodus. Der Körper, wenn er zu wenig Kalorien bekommt, dann ist es so, dass der die Reproduktion macht dann keinen Sinn. Es ist evolutionstechnisch nicht sinnvoll, sich dann fortzupflanzen und es wird alles runtergefahren. In der Regel ist dann auch kein Eisprung mehr. Man spricht dann von Anovulation entsprechend, dass eben gar nicht mehr die Gegebenheiten vom Körper da sind, um überhaupt schwanger zu werden. Und das ist einmal diese extreme Kalorienrestriktion, also zu wenig Kalorien, die man zuführt. Ist häufig eben auch bei Sportlern tatsächlich so, dass dann auch die Periode entsprechend ausbleibt. Kann aber auch einfach so, ne, aufgrund bei gewissen Ernährungsstörungen der Fall sein. Und das Zweite ist, dass wir auch nicht nur die reinen Kalorien, sondern auch wir brauchen die Nährstoffe und vor allem auch die Fettsäuren. Wir brauchen auch Cholesterin zur Bildung von Hormonen. Und das ist wirklich was, wenn wir das nicht haben, dann können gar nicht die Frauenhormone gebildet werden, die wir letztendlich brauchen, um überhaupt schwanger zu werden. Das heißt, es ist ein riesen Rattenschwanz, der damit einhergeht, wenn wir uns nicht gut ernähren, sei es zum einen überkalorisch, sei es zum anderen unterkalorisch. Beides ist nicht gut und beides geht mit einem gefährdeten Schwangerschaftsverlauf oder überhaupt mit einer reduzierten Fruchtbarkeit einher und hat auch potenzielle Effekte auf das Kind.
Mhm. Und wenn man jetzt im Untergewicht ist und man hat Kinderwunsch, dann wäre natürlich die optimale Empfehlung, man versucht davor an seinem Essverhalten und am Gewicht zu arbeiten, um mit einem gesunden Gewicht in die Schwangerschaft zu starten. Wenn jetzt aber aus irgendeinem Grund, trotz des Untergewichtes, die Frau schon schwanger wird und dann in der Schwangerschaft eben vorhat, zuzunehmen und das werden dann mehr als diese, was du gesagt hast, 10 bis 16 Kilogramm Zunahme, wirkt sich das dann auch negativ aus oder ist das dann wiederum anders zu bewerten, weil die Frau ja kein gesundes Gewicht hatte?
Ja, das ist schwer zu sagen tatsächlich, weil es wirklich auch darauf ankommt, was ist das von den reinen Kilogrammanzahl? Also was ist es, was jetzt auf die Waage kommt? Ist es dann jetzt reines Fettgewebe? Das ist natürlich in jedem Fall unglücklich und negativ. Oder ist es dann doch so, dass entsprechend, wenn es eine gute Ernährung ist, auch die Muskeln durch mehr Eiweiß gefüttert werden? Also da musste man dann wirklich gucken, wie ist die Körperzusammensetzung? Und ja, eine Frau, die untergewichtig ist, die darf gerne auch ein bisschen mehr zunehmen. Das ist häufig der Regelfall eher nicht, ne? Meistens nimmt die eher gerade wenig zu. Das Wichtigste ist ja, dass das Essverhalten gesund ist und nicht, dass man dann sagt in der Schwangerschaft nach dem Motto all out, ja, jetzt geh mal zu McDonald's und hol dir die Kalorien da rein, sondern dass man wirklich mit einer maximal gesunden Ernährung Nährstoffdichte, Kalorien sich zieht und dass die Frau sich damit wohlfühlt. Weil man muss ja auch sagen, die meisten Frauen, die im Vorfeld untergewichtig sind, ich will es nicht sagen, dass es dann immer nur gewollt ist, aber das heißt, die achten ja schon häufig auf ihr Gewicht oder für die ist dann eine Gewichtszunahme in der Schwangerschaft auch bedrohlich. Das heißt, die würde ich eher damit abholen, dass man sagt, wirklich Eiweiß, auf Eiweiß mehr achten, auf gute Fette mehr achten, dass man die ganz engmaschig kontrolliert von der Ernährung her, damit die nicht in das eine oder andere Extrem dann verfallen. Da ist die Gefahr dann doch sehr groß.
Ja, und wenn wir jetzt mal überlegen, es hören ja sicherlich jetzt ganz viele unterschiedliche Zuhörerinnen zu. Es gibt manche, die sich vielleicht gar nicht so intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, das eher lockerer nehmen und andere dagegen, die machen sich jetzt vielleicht bereits einen Druck und verfallen in eine Stresssituation. Ja, wie soll ich das denn alles richtig machen? Was sind hier so deine Tipps? Also macht es zum Beispiel Sinn für gewisse Frauen, während der Schwangerschaft dann auch Kalorien zu tracken? Oder würdest du sagen, das verursacht zu viel Stress? Und wie hast du selbst das vielleicht auch gemacht? Weil gerade du mit dem Hintergrund Ernährungsmedizin, du weißt so viel. Wie kann man da auf sich selbst achten, dass man nicht in einen Perfektionismus verfällt und sich am Ende einfach nur unnötig Druck macht?
Das stimmt, da sprichst du was Wichtiges an. Also ich würde generell sagen, was die Ernährung angeht, die 80-20-Regel beizubehalten, ist schon mal viel. Also 80% der Alltagsernährung sollten gut sein und dann darf man auf dem Geburtstag auch mal entsprechend, was weiß ich, den Kuchen essen oder wie auch immer. Also das heißt, das ist dann weiterhin in Ordnung, solange es nicht täglich ist. Und weil du weißt ja auch, ne, Druck erzeugt dann auch Gegendruck, es muss machbar sein für einen. Das ist das Wichtigste. Daher am besten Gewohnheiten schon vorher ändern, gesunde Gewohnheiten etablieren, dass es einem dann in der Schwangerschaft gar nicht so schwerfällt. Und ja, dass die Ernährung in irgendeiner Form zu tracken kann, der eine oder anderen helfen. Ich würde aber ehrlich gesagt davon absehen, Kalorien zu tracken, weil das häufig eher so einen negativen Geschmack hat und das eher Druck aufbaut. Ich würde eher gucken, dass man vielleicht mit einer App einfach mal oder auch mit Fotos vielleicht, man muss ja gar nicht so kompliziert, dass man sein Essen mal fotografiert und vielleicht mal am Abend so drüber schaut, aha, was war das? Und auch wirklich alles, was man den Tag über so reinstopft, sei es jetzt ein Kaugummi, sei es ein Bonbon oder ein Schokoriegel. Das heißt, nicht nur die Hauptmahlzeiten und auch mal guckt, wie häufig isst man, was sind die Getränke, also dass man eher mal so einen eigenen Überblick kriegt, so einen Status quo. Sonst eben auch gern oldschool, wie ich das mache mit einem Protokoll oder man schreibt sich ins Handy rein und einfach mal kritisch drüber schaut, wo sind da jetzt meine Nährstoffe? Ich würde immer sagen, wo sind meine Mikronährstoffe? Und da gibt es diese einfache Regel, mindestens einen Teller des Tages zur Hälfte mit Grünem zu füllen, beziehungsweise mit Salat oder Gemüse. Das wäre die Botschaft, dass man darauf achtet, wo sind meine Nährstoffe und dass ich darauf achte, wo ist mein Eiweiß. Entsprechend. Da hilft wirklich so ein Tellermodell, wo man sich das einmal vor Augen führt und immer sich wieder hinterfragt, wo sind die entsprechenden Komponenten? Und die guten Fettsäuren brauche ich auch. Das heißt, so würde ich meine Ernährung gestalten. Ich würde es quasi so einen Status quo mir erheben. Wo stehe ich? Würde dann täglich meine Teller quasi mir rekapitulieren. Habe ich auf alles geachtet? Und würde vor allem aufpassen, dass ich ungünstige Sachen, Ernährungsmüll würde ich es jetzt mal nennen, wie McDonald's und Co., dass ich das wirklich rauslasse. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, ich würde rechtzeitig die Mikronährstoffe supplementieren, im Idealfall bei der Frau 6 Monate vorher, beim Mann 3 Monate vorher. Und da gibt es heutzutage von tollen Firmen gut konzipierte Präparate, die heißen dann auch entsprechend, ne, dass man eben zur Schwangerschaftsvorbereitung nimmt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde nicht die nehmen, die klassischerweise in der Werbung propagiert werden, weil es gibt da durchaus so Präparate, die enthalten Titandioxid und das ist definitiv nichts, was ich in der Schwangerschaftsvorbereitung haben möchte, ne, was ja letztendlich ganz klar mit negativen gesundheitlichen Effekten assoziiert ist, sondern ich würde wirklich von einem namhaften Hersteller, der vielleicht auch, wie gesagt, nicht gerade so auf Apothekenwerbung setzt, würde ich ein Präparat nehmen, würde mich damit gut versorgen, ein Multipräparat und zusätzlich Omega 3, 2 Gramm pro Tag und Vitamin D in der Regel 4000 Einheiten pro Tag, aber ich würde es gewichtsadaptiert geben, das heißt 50 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, beides zur fettreichen Mahlzeit und je nachdem, wie meine Jodanamnese ist, ja, ob ich Jod in der Ernährung, zum Beispiel durch Fisch, Milchprodukte, Speisesalz etc., jodierte Speisesalz zuführe, müsste man eventuell Jod noch extra substituieren. Das kommt darauf an, wie viel drin ist in diesem Kombi. Meistens sind da schon 100 bis 200 Mikrogramm drin, dann reicht es in der Regel, aber auch da messen, wissen, handeln. Und ich persönlich würde Q10 und Magnesium noch mit empfehlen. Meistens sind das Sachen, die sind auch in einem Kombi mit dabei. Und dass ich dann eben auch Probiotika noch mitnehme. Auch dazu gibt es eine tolle Studienlage. Wir wissen zum einen, dass es die Fruchtbarkeit erhöht, dass dieses Vaginalmikrobiom eine riesengroße Rolle spielt. Wir haben häufig eine Verminderung der Milchsäurebakterien, der Lactobacillen. Und wenn die vermindert sind, das ist wie die Polizei im Körper. Die sorgen eben dafür, dass sich die guten Bakterien wohlfühlen und dass keine schlechten da reinkommen. Und da habe ich dann eben häufig das Risiko erhöht für Keime, die ich dann nicht haben möchte, wenn die entsprechende Polizei im Mangel ist. Und da gibt es heutzutage auch tolle Probiotika. Da gibt es Präparate für die Schwangerschaft, für davor und für die Stillzeit und auch für Kinder. Die sind wirklich sehr gut erforscht. Da kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Und es geht einher mit einer besseren Fruchtbarkeit, mit einem besseren Verlauf der Schwangerschaft, also reduzierte Schwierigkeiten, also Fehlgeburten bis hin zu Krankheiten wie Präeklampsie und so weiter. Und eben auch dem Kind, da gibt es auch Studien dazu, dass das Kind gesünder ist, dass die Verdauungsbeschwerden beim Kind weniger sind. Also da gibt es wirklich eine sehr, sehr gute Datenlage. Das heißt, auf Ernährung achten, die Mikronährstoffe achten und gerne auch den Darm mit ins Boot holen. Auch natürlich durch entsprechende Ballaststoffe, die ich tagtäglich zuführe und gerne auch durch ein Probiotikum, womit ich eben nochmal zusätzlich das unterstütze. Und dann habe ich quasi meine drei Dinge und dann kommen noch hinzu, ich nenne es mal Healthy Lifestyle. Da kommt der Sport hinzu, die Bewegung, dass man da auf die regelmäßige Schrittanzahl achtet, auch auf eine gewisse Art von Krafttraining noch entsprechend, je nachdem von welchem Niveau man auch vorher kommt. Und das Thema Stress und Schlaf. Das sind sozusagen noch die anderen Dinge, die ich beachten sollte, um mich in der Schwangerschaft und auch davor bestmöglich aufzustellen.
Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Zusammenfassung, ein guter Überblick. Ich hätte jetzt abschließend noch die Frage, zum einen, weil du jetzt auch Sport angesprochen hast, welche Bewegungen gibt es, die man vermeiden sollte? Ich glaube, was viele ja zum Beispiel wissen, ist, dass man die geraden Bauchmuskeln ab einer gewissen Zeit nicht mehr trainieren sollte. Also zum einen kannst du uns gerne mal erläutern, warum ist das so? Warum sollte man darauf achten? Und welche Bewegungsarten sollte man vielleicht noch vermeiden?
Ja, man muss auch dazu sagen, dass es da fast die wenigste Datenlage zu gibt, beziehungsweise die größte Vorsicht. Das heißt, wenn man seinen Frauenarzt in der Regel fragt, dann kommt immer, Vorsicht, bloß nicht zu viel. Und es ist aber absolut abhängig davon, was ich vorher gemacht habe. Und ja, wir wissen, dass gerade der gerade Bauchmuskel, der Transversus entsprechend auseinanderweicht, es muss ja irgendwo hin, entsprechend das Gewebe. Und dass es wirklich von Vorteil ist, wenn ich natürlich den geraden Bauchmuskel trainiere und da ist schon diese Rektusdiastase, dann verschlimmere ich das zum Teil. Wir sollten, wenn dann, über die schräge Bauchmuskulatur arbeiten. Das ist das Wichtige, dass man darüber arbeitet. Da kann man auch durchaus auch noch länger Übungen machen. Und es muss aber alles sich gut anfühlen. Es sollte keine Beschwerden machen und der Schwangerschaftsverlauf sollte unkompliziert sein. Man hat ja regelmäßig die entsprechenden Kontrollen. Und was man auch lieber sein lassen sollte, ist alles, was mit Erschütterungen jetzt zu tun hat, im stärkeren Sinne. Auch da ist immer die Frage, wie bin ich vorher das gewohnt? Aber da sind die meisten Gynäkologen und auch Sportmediziner eher sehr restriktiv, sehr vorsichtig, sagen, lieber nicht jetzt, ne, klassisch Trampolin springen und so weiter. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und alles, was Gefahrensportarten sind, zum Beispiel Reiten, Skilaufen, solche Geschichten, ne, das sollte man definitiv, auch so Mannschaftssportarten, wo einfach was passieren kann, wo man stürzen kann, das sollte man definitiv meiden, da sind sich alle sicher. Es muss aber nicht diese klassische Sache sein, die immer kommt, ja, jetzt gehen Sie mal Nordic Walking. Ne? Es kommt wirklich drauf an, was habe ich vorher für ein Niveau? Es gibt durchaus Sportler, Sportlerinnen, die zum Beispiel eine CrossFit machen und dann eben bis in den hohen Schwangerschaftsmonaten fast ihr Training weitermachen können mit reduzierten Gewichten und so weiter. Wir müssen einfach immer nur bedenken, was passiert in der Schwangerschaft? Das Gewebe wird vorbereitet auf eine Geburt. Es wird alles weicher gemacht. Das sind die Hormone. Und wir sollten nichts Extremes machen, was der Körper vorher nicht gewohnt war und auch dann entsprechend in der Schwangerschaft schon mit dem Gewicht runtergehen, wenn wir eben vorher Krafttraining gemacht haben. Aber wir müssen es nicht komplett sein lassen. Es gibt ja immer diese Empfehlung, ja, 5 Kilogramm und dies und jenes. Das muss man wirklich schauen. Selbst meine Laptoptasche war zeitweise schwerer als das, was empfohlen ist. Von welchem Niveau komme ich? Jemand, der ganz untrainiert ist, der sollte jetzt nicht anfangen mit großartig so und so viel Eigenkörpergewicht beziehungsweise beim Eigengewicht bleiben und jetzt nicht großartig Gewichte drauf stemmen. Es ist wirklich eine Gewohnheitssache und wir sollen uns auf den Körper, auf die Geburt vorbereiten. Und auch da aus Erfahrung, wir brauchen auch für die Geburt Muskeln, um das Kind gebären zu können. Das darf man nicht unterschätzen tatsächlich. Das heißt, es gibt diese schöne Aussage einer Hebamme, wer 300 Kniebeuge kann, der kann auch ein Kind zur Welt bringen. Und ich glaube, das ist ein echt gutes Maß, so ein bisschen für, aha, wir brauchen doch relativ viel Sport. Aber das müssen keine Weighted Squats sein, also ich brauche kein Gewicht dafür, sondern ich kann es einfach mit Eigengewicht machen. Und ich muss auch schauen, wie weit kann ich da mit so einem dicken Bauch noch wirklich runtergehen. Aber das heißt, ich sollte trainieren. Ich sollte aufpassen mit Risikosportarten, ich sollte aufpassen mit Vibrationen und Erschütterungen und die gerade Bauchmuskulatur, wie gesagt, die Rektusdiastase kommt in der Schwangerschaft, das ist einfach so, die weichen auseinander und wenn ich da noch die gerade Bauchmuskulatur trainiere, dann kann es sein, dass ich das Ganze verschlimmere, dann wirklich über die Schräge arbeiten und dass man sonst aber wirklich am Ball bleibt, denn wir wissen, Sport und Bewegung ist so wichtig für unsere eigene Gesundheit und für die des Kindes.
Ja, also auch hier wie beim Thema Ernährung einfach der Appell, dass man generell darauf achtet, fit zu sein und sich gut zu versorgen. Und als letzte Frage, das hattest du vorhin jetzt auch schon angesprochen, welche Lebensmittel gibt es, wo man sagen kann, die sollte man als schwangere Frau vermeiden? Du hast es jetzt schon angesprochen, zum Beispiel wegen Salmonellengefahr. Da gibt es ja gewisse Lebensmittel, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Mythen, wo umsonst ein bisschen Panik gemacht wird. Vielleicht kannst du uns da einmal aufklären, wie man da herangehen kann.
Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass immer gewarnt wird, hauptsächlich dann vor tierischen Lebensmitteln, vor allem die nicht gut erhitzt sind. Die Gefahren, die wir haben, sind Listerien, Toxoplasmen und Salmonellen in der Regel. Wir sollten keine rohen tierischen Lebensmittel verzehren. Wir sollten die Lebensmittel auch im Inneren auf mindestens 70 Grad für 2 Minuten erhitzen. Das ist sozusagen die allgemeine Regel entsprechend. Es gibt aber auch Listerien, die sich auch in gekühlten Lebensmitteln vermehren können. Das heißt, da ist die Botschaft, kleine Mengen kaufen, schnell verbrauchen. So, dann gibt es so schöne Listen tatsächlich von offizieller Stelle, wo man dann, die ich auch gerne bei Vorträgen immer wieder zeige, wo man dann sieht, aha, das sind die sicheren Lebensmittel und das sind die unsicheren Lebensmittel. Und da ist dann als sicheres Lebensmittel zum Beispiel dann die Bockwurst drauf, wo ich denke, naja gut, also die Frage ist, wie du auch gesagt hast mit den Mythen, wie hoch ist das Risiko wirklich? Und wie hoch ist das Risiko, wenn ich in der Zeit sichere Lebensmittel esse? Das ist auch McDonald's, ist da in deren Sicherheit auch sicher, ja? Oder die, ne, die Wurst und so weiter. Aber ich habe da andere negative Effekte. Und ja, man fragt sich ja durchaus, gerade mit dem rohen Fisch und Sushi und so weiter, wie machen es denn die Japaner? Und da gibt es keine erhöhten Krankheitswerte und auch kein schlechteres Outcome für die Schwangeren und für die Kinder. Aber ja, wenn man es offiziell sieht, ist es so, dass bei der Toxoplasmose, bei den Listerien, dass es wirklich zum Fruchttod führen kann. Also das Ungeborene kann quasi sterben, wenn ich da eine Infektion habe in der Schwangerschaft. Oder es kann eben zu einer Frühgeburt kommen oder es kann entsprechend Fehlbildung einhergehen. Trotzdem muss man das relativieren. Es ist sehr selten geworden und die Empfehlung ist auch da, es ist Salat, ne? Nicht, dass man jetzt davon ausgeht, oh Gott, da könnte ein Krankheitserreger drauf sein. Ja, ich kann einfach darauf achten, dass ich das selber zubereite. Und das wäre auch wirklich die Botschaft, gut einkaufen, selbst zubereiten, auch Dinge gut erhitzen und man muss wirklich sagen, diese Mythen, Es gibt Länder, da werden eben die Lebensmittel generell roh verzehrt und so weiter. Da gibt es keine erhöhten Krankheitswahrscheinlichkeiten, aber trotzdem offiziell ist es Listerien, Toxoplasmose, Salmonellen. Das sind so Dinge, die sollte man natürlich in der Schwangerschaft sich nicht einfangen. Aber auch da, wenn man auf eine gesunde Ernährung achtet und selbst sinnvoll einkauft, selbst zubereitet, ist meines Erachtens die Gefahr dafür sehr, sehr gering. Und dann kann man definitiv sehr gut auch tierische Lebensmittel essen. Und sollte man auch, weil wir brauchen die Nährstoffe, die da drin sind. Das ist ja auch die Botschaft. Wir brauchen die Mikronährstoffe, das Eiweiß entsprechend. Also lieber auf Nährstoffdichte achten.
Und ich glaube, bei vielen Frauen ist es ja auch so, dass so rein von der Intuition dann gewisse Gelüste entstehen oder manche Lebensmittel auf einmal, die man davor geliebt hat, dass man die gar nicht mehr mag. Woher kommt das? Ist es wegen der hormonellen Umstellung oder hat das noch irgendwie andere Gründe? Zum Beispiel habe ich mal gehört, eine, die hat Porridge geliebt und während der Schwangerschaft konnte sie es dann auf einmal nicht mehr essen.
Das ist so individuell tatsächlich. Was die genauen Gründe dafür sind, also die Hormone werden eine Rolle spielen. Es wird auch die Mikronährstoffzusammensetzung, die ich bisher habe, wird auch eine Rolle spielen. Wir wissen ja auch teilweise, dass wenn gewisse Dinge fehlen, das ist ja auch dieses Adipositas-Konzept, dass ich dann versuche, mehr zu essen, damit ich eben mehr Nährstoffe kriege. Der Körper merkt das ja schon in gewisser Art und Weise, aber es ist so individuell. Ich glaube, da kann man ganz schwer Aussagen pauschal treffen. Die einen haben Gelüste, ich hatte sie definitiv auch. Und da wirklich, die Gelüste ist nur wichtig, dass man die guten Gelüste definitiv zulässt. Die schlechten, gerade wenn es jetzt sein sollte, auf ungesunde Lebensmittel sollte man aufpassen. Und es ist in der Regel so, dass sich diese Gelüste auch auf die Kinder dann übertragen. Also das heißt, ich so Feta und Oliven, das war dann auf einmal bei mir mega, habe ich schon immer gegessen, aber das musste sein. Entsprechend und Orangen, das ist dann war auch bei beiden Kindern unterschiedlich. Deswegen kann man auch da nicht sagen, es ist immer gleich. Entsprechend, und da sieht man heute bei dem Großen, der liebt Feta, der liebt Oliven, was ja für einen manchmal Dreijährigen sehr ungewöhnlich ist.
Ja.
Und auch da, je ausgewogener ich mich ernähre, umso mehr kann ich wirklich beim Kind die Bahnen frei machen für eine gesunde, ausgewogene Ernährung, weil die Geschmacksvorlieben werden sich übertragen. Und bei den Gelüsten auch da, genau, also ich habe immer sonst so einen dunklen Kakao, 100% Kakao, den ich ganz gerne trinke mit Mandelmilch. Und das konnte ich in den ersten Schwangerschaftsmonaten, wollte ich das nicht. Das war auf einmal wie weg. Das kam dann erst eigentlich nach der Geburt, dass ich da wieder Appetit drauf hatte. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr ungewöhnlich. Aber man kann es nicht genau sagen, woran das liegt. Es ist individuell tatsächlich. Und es ist auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich. Es kann sein, dass man bei drei Geburten oder drei Kindern entsprechend drei unterschiedliche Gelüste hat. Da ist, glaube ich, auch noch viel nicht erforscht. Aber wichtig ist, es sollten positive Gelüste sein für gute Lebensmittel.
Ja, spannend. Echt sehr, sehr interessant alles. Ja, ich glaube, dass da heute auf jeden Fall einiges an Wissen dabei war, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen konnten. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, unser Gespräch. Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen an dich. Die bekommt jeder Gast. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon hatte bei unseren bisherigen Interviews. Ein paar Mal warst du ja schon zu Gast. Das habe ich erst recht neu eingeführt. Die erste Frage ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Mittlerweile tatsächlich Salat, wenn ich es auf die Ernährung runtermünze. War früher nicht so, da habe ich immer gesagt, Salat ist Kaninchenfutter, aber wenn der Darm entsprechend umgestellt ist, dann wollen die Darmbakterien auch den Salat. Wenn ich eine Zeit lang keinen Salat esse, werde ich zur Diva.
Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Die Geburten meiner Kinder, muss ich ganz klar sagen. Beim ersten hatte ich ja leider eine Frühgeburt. Dieses Stressthema darf man nicht unterschätzen und gewisse andere Themen noch. Aber bei dem zweiten, bei der zweiten kleinen Maus, hatte ich eine natürliche Geburt ohne Schmerzmittel. Auch das nur noch mal ganz kurz. Wir können durch die Ernährung unser Schmerzempfinden beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel die Juvendiät, wo man dann auf Zucker und Weizen verzichtet. Ich mache das ja eh schon in meiner Alltagsernährung, dass ich das weitestgehend reduziere und es macht wirklich was. Das heißt, auch da die Botschaft, für die Leute, die eine positive Geburt erleben wollen, lohnt es sich nochmal mehr, gerade in den letzten Monaten auf die gesunde Ernährung zu achten und ein Kind auf die Welt zu bringen, ist ein Wunder, die Schwangerschaft ist ein Wunder und dass man das wirklich aus eigener Kraft schaffen kann, ist einfach ein ganz tolles Gefühl.
Schön. Und wenn du der gesamten Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Einen Ratschlag. Oh Gott, wie kann ich mich reduzieren? Das ist eine schwierige Frage. Dann wäre es tatsächlich, priorisiere deine Gesundheit. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich Vitamin D, Omega-3, Gemüse, aber dann einfach nur die Gesundheit priorisieren, ja. über allem.
Ja, und so wie wir heute im Gespräch gelernt haben, weil es einfach für so, so viele Dinge wichtig ist, für uns, aber auch für diejenigen, die in uns heranwachsen, um es so zu sagen. Ja, sehr schön. Also ich bedanke mich für deine Zeit und das wirklich schöne Gespräch. Und gerne sag uns abschließend noch, wo kann man dich finden, wo kann man mehr über dich erfahren?
Ja, also man findet mich auf Instagram und ganz normal meine Website www.dr-lose.de. Ich habe auch ein Buch geschrieben, die 10 Minuten Naturmedizin, wo es vor allem um die Bildung von gesunden Gewohnheiten geht. Das heißt, auch das ist gerade vor der Schwangerschaft entsprechend entscheidend. Und da sind auch die Basics drin für gesunde Ernährung, für Mikronährstoffe, für Bewegung, Stress- und Schlafmanagement und eben auch ein paar Heilmittelchen aus der Natur, die man kennen sollte. Auch da zum Beispiel Ingwer bei Schwangerschaftsübelkeit ist ja auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Genau, so kann man mich zum Beispiel finden und ich freue mich, wenn man mir dann entsprechend folgt.
Ja, sehr gut. Dann vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.